Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 1. Nach Folge 0 vom letzten Mal.
Herzlich willkommen.
Ach, schön wieder hier zu sein. Es kommt mir vor, als ob es vor einer Woche gewesen wäre.
Das fühlt sich fast so an, aber es ist noch viel näher. Es ist 6 Tage her.
Echt?
Ich glaube schon, ja.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Es ist Folge 1. Ich finde es komisch, mit Folge 0 anzufangen. Müssen wir uns bei Folge 1 nochmal vorstellen?
Nein, man muss sich bei Folge 1 nicht nochmal vorstellen. Man macht nur Folge 0, um einmal zu erklären, was man so tut und was man tun möchte. Das haben wir letztes Mal nicht getan, aber ist auch egal. Macht man so. Hat man schon immer so gemacht.
Okay. Wie war's? Also du bist ja der viel erfahrene Podcaster. Das ist ja mein erster Podcast. Ich gehe da ja komplett jungfräulich dran. Wie war für dich die Reaktion des Publikums?
Auf den ersten jetzt, also auf Folge 0, sehr positiv, hat mich sehr gefreut. Also auf Twitter gab es eine Menge Rückmeldungen, Facebook auch hier und da und scheint euch gefallen zu haben.
Und ja, so 99% der Sachen, die ich gelesen habe, waren auch wirklich positiv und nett. Bei Twitter gab es, glaube ich, am meisten Resonanz, bei Facebook auch ganz gut und es war eigentlich... Bis auf wenige, die sagten, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, habe ich sofort weitergeschaltet.
Ja, muss ja auch nicht
das
jeder.
Gibt es, ja, das gibt es immer und das ist auch okay. Grundsätzlich habe ich mich erstmal gefreut, dass so viele Leute an sich Spaß daran hatten. Das ist ja schon mal was.
Ja.
Aber, großer Kritikpunkt, ich würde dir zu oft ins Wort fallen.
Ja, das stimmt doch überhaupt
nicht. Infame Unverschämtheit. Halt die Klappe. Was eine infame Unverschämtheit ist. Aber ich werde natürlich, liebe Community, ich gehe natürlich auf alles ein.
Das ist
ein,
was so ein großes Ego.
Halt die Klappe, ich rede halt doch gerade rein, an verdammte Axt. Jedenfalls, ich werde darauf eingehen. Ich werde dir nicht mehr so oft ins Wort fallen. Ich werde dir mehr Raum lassen, damit mehr geschwiegen wird in diesem Podcast und geatmet.
Und gegessen und getrunken. Nein, essen und trinken tut man ja nicht beim Podcasten, das mögen die Hörer nicht. Also trinken geht, essen tut man nicht.
Macht man nicht?
Nein, essen tut man nicht. Das ist auch wirklich blöd, wenn du irgendjemandem ins Ohr schmatzt und so, das ist unschön. Aber trinken geht.
Kennst du das, wenn du jemandem beim Essen zusiehst und dann auf seinen Mund guckst und dich wahnsinnig ekelst, obwohl er eigentlich was völlig Normales macht? Also wenn du Leute nicht magst, wenn du jemanden überhaupt nicht magst, kannst du ihn auch nicht essen sehen.
Weil du es ihm innerlich nicht gönnst.
Ich weiß nicht, dass er weiter existiert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ich Leute überhaupt nicht mag und sehe die essen, dann finde ich deren Kauen widerlich.
Ich achte selten darauf, weil ich meistens dann selbst mit Essen beschäftigt bin.
Dich sehe ich zum Beispiel sehr gerne essen. Wenn du dann so da sitzt mit so einer Tube Schlagsahne und dir so in den Mund sprühst, dich währenddessen an einem kleinen Schokobrunnen einreibst, das finde ich eigentlich schon immer ganz schön.
Ja.
Das ist mich gerade das exakte Ernährungsverhalten von Reinhard Remford kriegt riesig.
Das stimmt gar nicht. Ich versuche ja in letzter Zeit auf meine Ernährung zu achten. Also mal wieder. Das ist ja wie mit dem Rauchen aufhören. Ne? Also gesund essen ist wie mit dem Rauchen aufhören. Ich versuche tatsächlich auf meine Ernährung in letzter Zeit ein bisschen zu achten und habe mir schon seit über einer Woche vorgenommen, Sport zu machen. Und ich habe es immer noch nicht wieder verworfen. Also ich halte seit einer Woche.
Wie,
halt
du hast es dir eine Woche lang vorgenommen, ja. Hast es noch nicht vor. Das ist aber mal eine Leistung.
Das ist eine Leistung.
Das ist wirklich nicht schlecht.
Nee, ich muss tatsächlich ganz dringend mal Sport machen, weil ich merke, ich fühle mich unwohl. Also ich muss nicht mal Sport machen, weil ich sage, ich muss unbedingt abnehmen. Das geht mit Sport eh nicht so gut. Da sollte man eher an der Ernährung was ändern. Aber ich muss tatsächlich mal wieder Sport machen, um irgendwie weniger träge zu sein, um mal wieder fitter zu werden und insgesamt motivierter. Da ist Sport
vielleicht auch länger zu leben.
Ja, kommt drauf an, ne?
Ist nicht so wichtig eigentlich, ne? Kevin Spacey hat in American Beauty den schönen, den darf man ja heute gar nicht mehr nennen, den Mann, aber der hat damals in American Beauty, als er zum Fitnesstraining geht, wird er vom Fitnesstrainer gefragt, worauf er denn trainiert, auf Körper oder auf Masse. Und er sagt, ich will nackt gut aussehen. Und das ist, glaube ich, die perfekte Antwort. Das wäre auch mein Trainingsziel. Ich würde auch gerne nackt gut aussehen.
Ja,
ich sehe aber nackt leider aus wie so ein leicht aufgedunsenes Damentampon.
Das hat
mit
doch
Augen.
Das hat, es gibt doch so einen Podcast von Mark Maslow oder so heißt der, nackt gut aussehen.
Der heißt so.
Ja, das ist so ein, also ich weiß nicht mehr genau, ob der so heißt oder ob das sein Motto ist, aber das ist so ein Fitness-Podcast und da geht es auch darum, nackt gut aussehen.
Aber wie funktioniert denn ein Fitness-Podcast? Ich höre mir eine Stunde lang irgend so einen durchtrainierten Spacko an, wie er mir erzählt, wie gut er aussieht.
Nee, der gibt halt Trainingstipps und unterhält sich mit Leuten über halt Fitness. Also ich meine, man kann sich ja in jedes Thema reinnerden und genauso auch in Fitness. Also ja,
es gibt kaum was, in das man sich schlimmer reinnerden kann. Ich meine, eigentlich sind diese ganzen Mega-Fitness-Heinis sind ja auch, das ist ja eine andere Art, das ist halt trainierter Nerd. Ne? Wenn du siehst, ich war in meinem Leben sehr selten im Fitnessstudio, aber wenn du mal so zwei Spackos neben dir über ihre Muskelbildung und was sie so essen und ihren Ernährungsplan hast reden lassen, ist es einfach nur fürchterlich.
Sag mal so, ich glaube, die würden das Gleiche sagen, wenn die dich über Nintendo reden hören würden.
Richtig, aber ist mir egal.
Ja, denen wahrscheinlich auch.
Reinhard, versucht doch nicht immer die Perspektive anderer Menschen einzunehmen. Es geht doch nicht darum, dass du hier Verständnis für irgendjemanden hast. Es geht darum, dass du hier komplett narzisstisch, egomanisch darüber berichtest, wie deine Gefühlswelt ist.
Siehst du, und das unterscheidet uns.
Richtig, das unterscheidet uns. Aber ich war zum Beispiel mal 2 Jahre lang bei Kiesertraining angemeldet, die Rückenschule für Senioren. Und der einzige Grund, warum ich mich da angemeldet habe, ist, weil du im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Bumsbuden, wo du irgendwelche krass durchtrainierten Jugoslawen neben dir hast, weißt du, die irgendwie so, deren Bizeps so breit ist wie dein Oberschenkel und die dann so stumpf, schwitzend und stöhnend neben dir auf so einer Hantelbank hocken, während du dich da an 6 Kilo abmühst, hast du bei Kiesertraining, hast du wirklich so Omis, wo die Inkontinenzwindel oben aus der Leggings rauskommt, die beim Rudern weniger schaffen als man selbst. Und dann kann man da drauf gucken, kann sich so ein bisschen gut fühlen.
Ich glaube, es liegt eher daran, dass man sich da weniger schämt. Also ich glaube, das größte Problem für Leute im Fitnessstudio oder die noch nicht viel im Fitnessstudio waren und sich noch nicht überwunden haben, ist das Problem der Scham. Also ins Fitnessstudio zu gehen und sich dabei doof zu fühlen, weil man glaubt, von anderen beobachtet zu werden.
Sowas war mir komischerweise immer egal. Es ist einfach diese Monotonie, die ich nicht aushalte. Es macht mich fertig. Es langweilt mich zu Tode. Ich habe bei Kiesertraining 2 Jahre im Voraus bar bezahlt. Hat, glaube ich, noch nie einer gemacht, weil ich gedacht habe, dann wäre ich so geizig, also weil es so viel Kohle war, das war fast 1000 Euro, glaube ich, nur damit ich geistig dazu gezwungen bin, dahin zu gehen. Dann war ich noch 2-mal da, habe mich zu Tode gelangweilt und habe gesagt, scheiß auf die Kohle, ist mir egal.
Treibst du sonst irgendwie Sport?
Ich gehe jeden Tag laufen.
Ich wollte gerade sagen, als wir uns kennengelernt haben, warst du mal dicker und
vielen
ich dünner.
Vielen Dank, Reinhard. Vielen Dank. Ja, wir haben uns diametral zueinander entwickelt, du kleiner, überbackener Gyrosmann. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe auch immer noch eine Plauze. Ich habe mal 72 Kilo gewogen, als ich meine Frau kennengelernt habe, vor 14 Jahren. Mit 1,99, 1,98.
Krass, bei wie viel bist du jetzt, wenn ich so indiskret fragen darf?
Das darfst du. Ach, man fragt doch eine Dame nicht nach ihrem Gewicht, Reinhard. 97 Kilo.
Ja, guck mal, ich bin bei 108 und ich bin 20 Zentimeter kleiner oder so.
108? Du bist dreistellig, du alter Schinken?
Ich wiege 108 Kilo. Ja, deshalb, also Joggen
wäre... Reini, da müssen wir aber uns wirklich mal treffen, müssen mal gemeinsam, wir machen mal ein Workout in so Leggings. Wenn wir erstmal eine Community haben, weißt du, wenn die Leute ausrasten bei diesem Podcast, wenn wir schon mindestens so fame sind, dass hier jede Woche 1 Million einschalten, dann machen wir gemeinsam so ein Workout und dann dürfen die Leute mit uns trainieren, gemeinsam auch so. Natürlich sind die alle viel sportlicher als wir, das heißt, wir werden nach 10 Minuten da liegen, so fette Würste.
Dann möchte ich aber auch eine 80er-Jahre-Föhn-Frisur haben.
Das kannst du gerne. So kriegst du einen Jane Fonda-Anzug, aber in so einem Erdton oder sowas, irgendwas, was deinen Knabenbusen leicht betont. Und dann rollen wir uns gemeinsam so eine Pilates-Matte aus und machen so Übungen. Das Einzige, wofür ich mich jemals begeistern konnte, war Laufen. Das ist so das Einzige, was mich nicht zu Tode langweilt. Also Fitnessstudio geht nicht. Vereinssportarten finde ich an sich cool, aber ich kriege die Regelmäßigkeit nicht hin, weil ich halt mein Leben keinem klaren Terminplan folgt. Und ich mag zum Beispiel Volleyball, aber was ich an Vereinen mega hasse, ist diese Vereinsbindung. Weißt du, wenn dann zum Beispiel beim Volleyball sich bei jedem Strike, also wie nennt man das nochmal da, also du weißt schon, bei jedem Ass wird sich dann abgeklatscht und so. Und diese knackten Riten, die es da gibt und so. Ich kann mich einfach nicht aufraffen, mit irgendwelchen Leuten in komischen Turnhosen mich alle 2 Minuten abklatschen zu wollen.
Kann ich verstehen. Also wäre auch nicht meins. Ich habe eine Zeit lang, als ich in Hessen gewohnt habe, mit ein paar Leuten dort, also mit, kurz gesagt, mit meinem Chef, mit dem ich auch ganz gut befreundet war, Volleyball gespielt mit der Seniorenmannschaft. Das war
Das ist eigentlich die gleiche sportliche Motivation, ja, warum ich bei Kiesertraining war.
Nee, es war witzig und hat auch echt Spaß gemacht. Also es war ganz nett, aber das ging tatsächlich zu der Zeit auch nur, weil ich da, wie du schon sagst, so einen regelmäßigen Terminplan hatte und den habe ich jetzt halt auch nicht mehr. Also ich kann nicht sagen, ich bin jeden Dienstag um 18 Uhr oder so, ja, bin ich in der Sporthalle. Das weiß ich halt nicht. Ne? Vielleicht bin ich irgendwo unterwegs für einen Vortrag,
das würde ich gerne machen,
oder so. Ja, ansonsten Sportlaufen habe ich auch mal probiert. Bin ich halt sehr schlecht drin. Ne? Also sagen wir so, ich...
Auf einem Segway mit einer Tüte Chicken Wings in der Hand.
Nee,
so den Rhein runter.
Es gibt ja Leute, die sagen, Joggen langweilt sie, weil sie die ganze Zeit die gleiche Umgebung sehen. Ne? Also die ganze Zeit irgendwie im Wald und so.
Sind
könnte
Leute,
mir nicht passieren, weil 200 Meter sind schon abwechslungsreich meistens. Also ich bin beim Joggen unglaublich schlecht. Ich komme halt nicht weit. Ne? Ich bin auch Ex-Raucher.
Das überrascht mich übrigens immer wieder, wenn wir drüber reden. Du bist einer aus meinem Freundeskreis, den ich am ehesten für Nichtraucher halten würde und auch glauben würde, er hat in seinem Leben keine Zigarette angefangen.
Ja, so sehr kann man sich irren.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass so ein kluger Mann, ich meine, ich weiß, dass Rauchen und Intelligenz gar keine Korrelation miteinander haben, aber dass jemand, der so bedacht ist und so wie du, sich irgendwie wöchentlich oder stündlich vergiften wollte, das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Ja, doch, ich habe mal geraucht und zwar ziemlich viel und auch ziemlich lange, also locker 15 Jahre.
Boah, 15 Jahre, das ist ja mal richtig schön teer in die Lunge.
Ja, das, mittlerweile geht es ja. Aber das ist auch nicht der Grund, warum das mit dem Joggen nicht funktioniert. Aktuell ist das Hauptproblem, glaube ich, mein Gewicht. Oder war es auch
ist
damals
auch normal.
Schon? Also genau, mit über 100 Kilo Joggen gehen ist keine gute Idee, weil so spätestens an Tag 3 merkst du es, wenn du eine Treppe hoch oder runter gehst, dass deine Knie schreien, versuchen sich dagegen zu wehren.
Ich habe auch Probleme mit den Knien. Jahrelang habe ich mir da so fürchterliche Infusionen reinspritzen lassen. Wie heißt das nochmal? Hyaluronsäure. Kann ich jedem von abraten. Es bringt
war das nicht das im
nichts.
Shampoo?
Ja, das wird irgendwie in ganz viele Sachen reingepackt, aber das soll angeblich zur Regeneration des Knorpels beitragen, wobei dir dann andere seriöse Orthopäden sagen, dass der Knorpel ein totes Produkt des Körpers ist, das auch nicht nachgebildet wird. Mhm. Knorpel wird, ist ein bisschen wie Zement, ist keine Biomasse, das wird nicht vom Körper selbst nachproduziert. Das heißt, wenn der Knorpel im Arsch ist, der Knorpel im Arsch, dann kannst du das Bein maximal noch operieren lassen. Dann habe ich mir Hyaluronsäure reinspritzen lassen, was unfassbar eklig ist, weil die Nadel ist ungelogen 20 oder 15 Zentimeter lang, weil das in die Mitte des Knies muss. Und du darfst nicht hingucken, während er das macht. Du wirst wahnsinnig. Es tut nicht weh, es fühlt sich einfach an, als wenn irgendjemand in einen Bereich deines Körpers, wo noch nie das Gefühl... Manche Bereiche deines Körpers fühlst du ja nicht. Du weißt ja nicht das Innere deines Beines, wie sich das anfühlt. Aber wenn jemand was reinspritzt, was offensichtlich da Gewebe verdrängt, fühlst du auf einmal das Innere deines Beins, was nicht cool ist. Und dann hat mir ein Orthopäde gesagt, der einzige Grund, warum sie so Probleme mit den Knien haben, ist auf der einen Seite, sie haben ein bisschen Übergewicht, das geht natürlich auf die Knie, aber sie dehnen sich zu wenig. Man muss sich davor wie blöde dehnen. Es sieht zwar entwürdigend aus, aber ich mache vor jedem Mal, wenn ich laufen gehe und auch jedes Mal danach Dehnübungen, weil das hat damit zu tun, dass die Bänder über die Kniescheiben laufen und die Kniescheiben irgendwie dann aneinander gedrückt werden, während du läufst. Und wenn die Bänder zu viel Spannung haben, das ist jetzt hier die absolute Nicht-Mediziner-Erklärung, dann wird der Druck auf die Kniescheiben auch erhöht und dann tut es mehr weh. Das heißt, wir beide werden mal gemeinsam laufen gehen und dann werden wir uns vorher so richtig schön hier strecken gegenseitig.
Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Ihrem Fitness- und Medizin-Podcast.
Und ein bisschen auch Erotik-Podcast, ja, würde ich sagen. Also besonders der Satz, wir treffen uns zu Hause bei mir und werden uns gegenseitig strecken, ist in vielerlei Hinsicht verwendbar.
Ja, wenn, dann kannst du gerne mal hier vorbeikommen bei mir in der schönen Pfalz, dann können wir hier im Wald joggen gehen.
Reinhard, ich weiß, dass du in der Pfalz wohnst. Ich werde auch eines Tages in der Pfalz vorbeikommen, sobald die dort Straßen hingebaut
haben.
Ich
glaube das bis heute ja nicht. Hier gibt es Straßen. Die Weinstraße, seit Hunderten von Jahren.
Die Lüge, die du lebst, wird eines Tages zerbrechen, mein Sohn. Du bist ein Junge aus dem Pott. Du brauchst Feinstaub. Ohne Feinstaub kannst du überhaupt nicht atmen. Wie sollst du leben, wenn an dir nicht mindestens zwei Straßenbahnen in der Minute vorbeifahren? Das kannst du überhaupt nicht, Reinhard.
Das geht. Hier ist Rammstein in der Nähe. Hier hämmern alle paar Minuten so ein paar Jets vorbei.
Ach, Rammstein. Ja, stimmt. Das ist in der Pfalz. Ne?
Ja, das ist, ich weiß nicht, lass uns mal 50 Kilometer sein oder so. Ja.
Was hast du denn gemacht in der letzten Woche?
Was habe ich gemacht in der letzten Woche? Ich habe ehrlich gesagt nicht viel gemacht. Ich habe geschrieben und gearbeitet im Wesentlichen. Ich habe mich ein bisschen mit Kundenservice rumgeärgert.
Kundenservice? Machst du jetzt Callcenter bei
Otto? Nee, eher auf der anderen als Kunde mich rumgeärgert, aber das erzähle ich vielleicht später nochmal.
Achso, das könnte Thema einer juristischen Auseinandersetzung
nein,
werden.
Nein.
Also es gibt wenige Dinge, über die ich in unserer langen und intensiven Freundschaft mehr feststellen konnte, als wie sehr du dich über Kundenservice ärgern kannst. Allein deine regelmäßigen Hassposts auf die Deutsche Bahn. Die kommen in einer unfassbaren, ich fahre dreimal so viel Bahn wie du und trotzdem rotzt du immer in einem Maß.
Bist du Komfortkunde?
Reinhard, ich bin Komfortkunde, ich habe eine 50er erste Klasse Bahncard und trotzdem
das ist der Punkt, du bist erste Klasse Snobkunde. Ich fahre mit dem normalen Menschen, ich fahre mit dem Volk in der zweiten Klasse.
Ich bin ewige Zeiten zweite Klasse gefahren, ich fahre auch immer noch zwischendurch zweite Klasse, aber wenn du so viel Bahn fährst, also 150 Tage im Jahr und teilweise Distanzen von 6, 7, 8 Stunden.
Ja, kann ich verstehen, vor allem auch wenn du so groß bist, also wenn du über 1,90 bist, dann willst du dich nicht in die normalen Sitze quetschen, das ist ja für mich mit 1,80
schon. Ich arbeite in der Bahn und du hast halt einfach in der normalen zweiten Klasse hast du normalerweise immer heulende Kinder, immer, du hast immer heulende Kinder, wenn du die nicht wenn du irgendwie nach Freiburg fährst oder so, aber ich fahr viel Richtung München, Richtung Berlin. Das sind die Hauptstrecken Richtung Hamburg und die Bahn ist immer ausgebucht, es ist immer brechend voll, meistens ist die Klimaanlage ausgefallen, dann wirft sich noch einer davor, es ist im Zweifelsfall eigentlich immer Horror, aber keiner beschwert sich so viel über die Bahn wie du.
Ich fahre auch viel Bahn, also ich bin auch Bahnkomfortkunde, wovon man ja nichts hat, außer die Lounge. Die Lounge ist super. Dazu,
und man kann, wenn man so richtig ein niederes Lebewesen ist, dann kann man auch, wenn man in der Bahn ist und dann so eine schwangere Frau auf dem Komfortplatz sitzt, kann man hingehen und sagen, entschuldigen Sie, ich bin Komfortkunde. Das ist sehr deutsch, das machen Leute wirklich, ich habe das auch schon
ernsthaft
gesehen.
Ernsthaft? Ich habe das noch nie erlebt. Ich glaube, ich hätte auch nicht gedacht, dass es irgendjemanden gibt, der sowas tut.
Es gibt, also wenn es irgendwas in unserer deutschen Seele Verankertes gibt, dann ist es mein Sitzplatz. Mein Handtuch liegt da schon drauf, das ist mein Sitz. Hast du schon mal den Furor in den Augen von Leuten gesehen, wenn du dich aus Versehen auf ihre Sitzplatzreservierung gesetzt hast? Und noch schöner ist es dann, wenn sie dann feststellen, dass sie im falschen Wagen sind.
Oh,
und man ihnen nachweisen kann, dass es gar nicht ihr Sitzplatz ist.
Ja,
es gibt kaum etwas, wo Menschen in eine solche du kannst, glaube ich, wirklich, du kannst das Haus von manchen Leuten niederbrennen. Die rasten nicht so sehr aus, als wenn du ihre Sitzplatzreservierung in Anspruch nimmst oder wenn du nicht drauf geachtet hast.
Mir ist das ja immer unangenehm, wenn ich so eine lange Strecke habe und eine Sitzplatzreservierung habe und da sitzt jemand, ist es mir immer unglaublich unangenehm, denen zu sagen, so, entschuldigen Sie bitte, Sie sitzen da auf meiner Reservierung, Entschuldigung.
Soll ich dir den Grund dafür nennen? Weil du ein guter Mensch bist.
Oh.
Du bist ein guter, nein, es ist wirklich, es gibt so kleine Entscheidungspunkte im Leben, an denen sich entscheidet, ist man ein guter oder ein böser.
Ja, und die Sitzplatzreservierung.
Die Sitzplatzreservierung ist einer dieser, wie soll man sagen, Punkte über den, wie nennt man den Fluss nochmal, du weißt, der Rubikon, da ist der Rubikon überschnitten. Wenn du das machst, wenn du wirklich zu irgendwelchen Leuten gehst, dann sagst, entschuldige bitte, ich habe diesen Sitzplatz reserviert. Ich habe letztens in einer Zug, das war ein bisschen hart, vollbesetzter Zug und es kommt eine Omi rein und sie hatte keine Sitzplatzreservierung. Und es war eine 8-Stunden-Fahrt und niemand von den Leuten um mich herum, die deutlich kürzere Strecken zu fahren hatten, vermute ich mal, hat irgendwas gesagt. Dann habe ich gesagt, wollen Sie bei mir sitzen? Und dann habe ich mich hingestellt neben die und habe 8 Stunden neben ihr gestanden. Weil kein anderer Platz mehr frei wurde. Und die war aber irgendwie auch ab dem Zeitpunkt, sie war erst total niedlich, als sie einstieg, dann habe ich ihr den Sitz überlassen. Ab dem Zeitpunkt, wo sie auf meinem Sitz saß, hat sie mich nicht mehr angeguckt. Ich glaube, weil sie Angst hatte, ich würde den Sitz zurückfordern. Was ich nicht getan hätte, aber es war trotzdem, es passieren in der Bahn, letztens ist eine alte Frau eingestiegen, ein älteres Ehepaar und sagten, sie sehen aus wie unsere Enkelin.
Zu dir.
Das hat mich auch, das ist zu mir.
Ja,
ich habe mich gefragt, wer ist die Enkelin? Eine Wikingerkönigin oder so? Ich sehe nur wirklich, also so feminin bin ich jetzt nicht. Ich bin ein bisschen femininer geworden in der letzten Woche. Ich habe mir nämlich gestern die Brust enthaaren lassen.
Ah, schön. Warum machst du sowas?
Fernsehen.
Ich mache jetzt bei einer
Fernsehshow mit. Ja, bei der wird ein Experiment durchgeführt und da wird die Frage gestellt, wie viele Haare hat man eigentlich auf der Brust?
Aha, okay.
Willst du mal schätzen, ungefähr, wie viele Haare so ein normaler Mann auf der Brust hat? Ich weiß es seit gestern. Ich sag's nicht, weil ich darf es noch nicht sagen.
Ich tippe mal so auf 5000.
Gar nicht schlecht.
Oh,
gar nicht so schlecht.
Schön.
Na
dran.
Und ich hätte instinktiv viel mehr getippt. Es war ungelogen. Also es ist halt ein Experiment, das wird durchgeführt. Was? Völlig egal, so ist eine Fernsehshow.
Mit Wachsnummer? Also, ne?
Mit so Wachsnummer.
Mit Heißwachs und dann.
Wir sind in einen Barbershop in Köln gefahren mit Kaltwachs. Mit so Kaltwachsstreifen, mit denen sich Frauen die Beine enthaaren. Ich bin mir relativ sicher, es hätte eine deutlich angenehmere. Natürlich, man hätte es rasieren können, aber die wollten ja den Effekt, dass es mir weh tut. Sie haben allerdings, glaube ich, im Vorhinein nicht einberechnet, wie weh es tut. Ich würde das auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 absolut als 10 einordnen. Sich mit Kaltwachsstreifen die Brust enthaaren ist so unfassbar schmerzhaft als Typ, weil die Haare sind tief drin und sie sind lang. Das ist nicht wie, wenn man an Beinen enthaart. Am Bein habe ich auch einen Test gemacht. Das ist Aua. Aber Das ist eine 4 im Verhältnis zur Brust.
Ja,
Brust ist 10. Ich habe trotzdem tiefsten Respekt vor jeder Frau, die das zu Hause macht. Ihr seid bekloppt, Mädels. Macht das nicht. Ich habe lieber eine Frau mit Haaren an den Beinen als eine Frau, die leiden musste. Ich finde, das ist ganz fürchterlich. Das ist einfach, das haben Sadisten erfunden, Kaltwachsstreifen. Und dann waren wir bei so einem Typen, so ein Zähnebarbier, weil das cool aussah. Der Laden, der war auch mega nett. Aber der hat halt direkt gesagt, ich habe noch nie jemanden gewachsen, noch nie, wir machen das hier nicht, wir sind ein Herrensalon, keine Ahnung, wie es wird. Und dann trägt er den ersten Streifen auf, alle am Grinsen um mich herum und zieht den ab und ich habe so geschrien, es hat so weh getan und dann kam direkt Blut, weil die Haut mit abgegangen ist. Und er guckt nur so völlig fassungslos das Team an und sagt so, ich glaube, das soll so nicht. Und ich sage, ich glaube, das soll so auch nicht, ich will nicht mehr, ey. Und dann haben wir noch 26 Streifen gemacht danach. Schön. Und es tat so fucking weh. Jede
ich hoffe,
Sekunde.
Du wirst ordentlich dafür bezahlt.
Ich wurde dafür okay bezahlt und ich glaube, der Einspieler, der daraus entstanden ist, der dann bei ProSieben laufen wird, ist sehr lustig geworden. Also es ist zum Anschauen, sicherlich von außen zum Piepen. Die anderen Mitarbeiter waren auch da, die machten dann so dubelmäßig, waren die da am Haare schneiden, damit das nicht so leer aussieht in dem Laden.
Ja.
Und die haben sich bepisst vor Lachen.
Ja,
weil ich wirklich.
Kann ich mir vorstellen.
Und dann hatte ich eine Stelle, wo die Haare nicht weggingen. Und dann viermal haben wir mit dem Streifen da drüber und beim fünften Mal kam dann der Produktionsleiter und sagte, müssen wir mal eine andere Richtung probieren. Und ich sag so, hey, Feierabend, ohne Scheiß, da kommt jetzt überall Blut raus, ich will nicht mehr, bitte, ich will nicht mehr, können wir das bitte rasieren? Dann haben wir so ein Mini-Stückchen rasiert. Und nachher wurden all meine Haare einzeln auf so Klebeplättchen geklebt, um zu ermitteln, wie viele ich habe. Ach, da mussten wirklich Leute sitzen und man musste meine Brusthaare von diesen Wachsstreifen auf Klebeplättchen machen. Ein sehr entwürdigender Job.
Ja, allerdings. Aber dass das an der Brust deutlich schmerzhafter ist als irgendwie am Bein oder so, kann ich vom Tätowieren nachempfinden. Es gibt nichts Schlimmeres, mit Abstand nichts Schlimmeres, als sich die Brust zu tätowieren.
Ja, das ist, glaube ich, auch echt nicht schön.
Also Bein und so.
Wahrscheinlich so Ellbogen oder so.
Nee, Ellbogen ist auch nicht schlimm. Ellbogen ist alles okay. Auch so Hand, also ja, ich glaube Handinnenfläche ist auch
fies. Man kann dich ja in fast allem fragen, außer Sack. Du bist ja wirklich überall tätowiert.
Also ich glaube Handinnenfläche ist noch fies oder so. Aber irgendwie so an den Pulsadern, das geht. Arm und so ist alles überhaupt kein Problem. Ich glaube so Seite, so an den Nieren ist noch ein bisschen fies.
Die wahnsinnig nah beieinander, ne?
Was denn?
Die also, Nerven auf der
Handinnenfläche. Ja, Handinnenfläche. Und Handinnenfläche sieht auch meistens sehr schnell scheiße aus, weil da die Haut halt sehr stark beansprucht ist und du schnell in so, also in Tattoos kleine Ecken, also kleine Macken drin hast und so. Aber ich glaube, also bei mir war es zumindest so, bei mir hat nichts auch nur ansatzweise so schlimm geschmerzt wie die Brust und ich habe bei nichts auch, also bei nichts so sehr gelitten und so sehr geschwitzt wie bei dem Tattoo auf dem Brustbein. Das,
ich meine, du hast den ganzen Oberkörper voll, ne?
Nein, das stimmt nicht. Mein Rücken ist noch frei. Also
Oberkörper, also Brust, die
ja,
ganze Brust voll.
Ja, aber das würde
stimmt,
ich nicht.
Dein Rücken ist frei. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der ganz Körper tätowiert ist, aber den Rücken frei hat.
Ja,
der Rücken ist so der Klassiker.
Wahrscheinlich müsste man da auch erst enthaaren.
Oh. Reini, das können wir dann machen. Das machen wir bei unserer Pilatesstunde.
Ja,
ich bring dann einfach meine schönen. Die kann man auch zweimal verwenden. Ich mach die nochmal richtig warm für dich, leg die drauf und dann.
Wir können auch so Sekundenkleber nehmen, glatt streichen. Und dann.
Es gibt ein paar, also ich finde Tattoos grundsätzlich schön. Ich finde es cool, ich mag es bei Frauen, ich finde es toll. Es gibt nur so ein paar Stellen. Was sich in letzter Zeit entwickelt hat, ist zum Beispiel das Oberschenkel-Tattoo bei Frauen. Finde ich ganz fürchterlich.
Echt?
Ich habe letztens eine junge Frau gesehen. Ich versuche jetzt nicht darüber zu berichten, dass sie, doch, sie war eine dicke Hubbe. Und sie hatte den Kölner Dom auf ihrem Oberschenkel und ich würde sagen in Originalgröße. Also wirklich, das sieht so bescheuert aus. Sie hatte diese riesige Kirche auf diesem riesigen Oberschenkel. Das sah aus wie so eine Vase. Eine Vase mit einem Fuß dran. Das war einfach ganz, 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 ich finde das nicht ästhetisch. Also wenn es so ganz, ich finde es eine doofe Stelle, weißt du. Ich finde es auch immer, was ich immer bei dir zum Beispiel sympathisch finde, ist, du ziehst jetzt keine Muscle-Shirts an, damit man deine Tattoos sieht. So, die an den Armen sieht man eh. Aber was ich immer total strange finde, wenn man Leute sieht, die auf einmal anfangen, so mega kurze Höschen zu tragen und so faktisch gar kein Oberteil mehr, damit auch wirklich jeder weiß, wo ihre Tattoos sind. Wenn ich mich tätowieren lasse, lasse ich mich für mich selber tätowieren.
Ich habe mal, es gab dazu mal ein schönes Bild, als so der Tattoo-Hype, der ist ja mittlerweile schon wieder so ein bisschen vorbei. Ist ja mittlerweile ist Tätowieren ja komplett im Mainstream angekommen, so in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Es gab davor mal so ein schönes Bild, Tätowieren früher, und dann hast du so ein kleines Männchen gesehen, ne? Und das hatte halt überall Tattoos, wo man Kleidung trägt, also so Oberkörper und Beine bis zum Knie, und dann daneben Männchen Tattoos heute, das hatte überall Tattoos, außer da, wo man Kleidung trägt.
Ja, ich meine, es sei auch jedem gegönnt, der
Mann. Ja, kann jeder machen, wie er will. Ich finde Tattoos auf dem Oberschenkel finde ich auch voll okay, finde ich auch gut. Ich finde viel, viel wichtiger als irgendwie die Stelle oder ob das zu was das für eine Person ist, finde ich viel wichtiger, dass das Motiv ordentlich gestochen ist, dass das halt ordentlich gemacht ist, dass der Tätowierer, finde ich, in dem Fall auch sowas wie ein Stück weit Verantwortung hat, die Leute zu beraten, ob das eine gute Idee ist oder nicht, ne? Also sich irgendwie Chantal 85 auf den Unterarm zu tätowieren, ist halt keine gute Idee. Niemals.
Der Tätowierer ist ja kein Lebensratgeber, der ist ein Handwerker.
Der ist Handwerker, Künstler, aber in dem Fall, finde ich, hat er auch eine gewisse Art von Verantwortung, den Leuten halt zu sagen, so, ist eine gute Idee oder ist nicht so eine gute Idee. Beispiel ist auch ein Tattoo, das zu klein ist. Also, wenn du so ein 5-Mark-Stück großes Tattoo machst, das sieht in 10 Jahren mit unglaublich hoher Wahrscheinlichkeit scheiße aus, weil egal wie ordentlich das gestochen ist, egal wie gut das gemacht ist, so feine Linien werden immer ein bisschen dicker, die Farben werden immer ein bisschen blasser. Und wenn du dann so ein kleines Ding hast mit so kleinen Mini-Flächen und dünnen Strichen, das sieht in 10 Jahren halt scheiße aus, weil es dann nur noch so ein Blob ist. Und ich finde, ein guter Tätowierer sollte so etwas seinen Kunden sagen und die darauf hinweisen.
Ja, das sollte man.
Ich habe zum Beispiel, ich habe auf meinem linken Oberarm habe ich zum Beispiel die Gitterstruktur von Diamant, also so die Kristallgitterstruktur von Diamant tätowiert. Als ich das meiner Tätowiererin damals in die Hand drückte, war das halt so ein bisschen größer als 5-Mark-Stück groß, und die meinte so, das ist keine gute Idee, das sieht scheiße aus später. Das solltest du mindestens 4-mal so groß machen. Und ja, und jetzt ist es 4-mal so groß und sieht immer noch gut aus.
Es sieht immer noch ziemlich sexy aus, das stimmt.
Oh ja.
Oh ja. Ja, ich habe zum Beispiel mal im Knast gearbeitet und wir hatten einen Häftling, die haben teilweise wirklich schlimme Tattoos.
Ja, die machen die auch selber.
Das mit der Träne unterm Auge Nummer zum Beispiel. Das ist ja kein Witz, es gibt wirklich Leute, die sich nach Morden Tränen unter das Auge tätowieren lassen. Ich habe mal letztens den Spruch gelesen, Gesichtstattoo ist die Aussage, ja, ich bin auch mit dem Mindestlohn zufrieden. Das ist ein bisschen so. Also sich im Gesicht tätowieren lassen ist auch jedem freigestellt, aber es ist einfach irgendwie schwierig, finde ich. Also wenn man mit Gesichtstattoo... Der sagt, ich würde diesen Menschen nicht anstellen bei der Bank oder so. Von mir aus kann der Bankberater auch ein Gesichtstattoo haben. Aber es ist in der Gesellschaft immer noch nicht so sehr angekommen, dass es so gesellschaftsfähig ist, dass Gesichtstattoo in manchen Jobs durchgeht. Wenn du ein Anwalt, stell dir mal vor, ein Anwalt mit einem Mike Tyson Gesichtstattoo. Weiß ich nicht.
Ich bin ein riesengroßer, ich finde es okay, ehrlich gesagt. Ich bin ein Riesenfreund davon, dass bitte jeder so zur Arbeit gehen soll, wie er möchte und sich wohlfühlt. Ich finde es auch, weiß ich nicht, es ist ja allgemein so, dass Leute sagen, ja, in gewissen Jobs sollte man einen Anzug tragen und ordentlich aussehen. Das hat was mit Respekt zu tun und so weiter. Finde ich auch totaler Quatsch. Also bitte, ich würde mich freuen, wenn ich zu meinem Bankberater gehen würde und der hätte irgendwie, weiß ich nicht, ein Silverstein-T-Shirt an, eine Jeans und Vans und sieht so aus, als wäre er gerade ins Büro gestolpert. Solange der seinen Job ordentlich macht und mich respektvoll behandelt und ordentlich berät, ist das doch super. Okay, jetzt sind wir bei Bank und ordentlich. Aber
Armen Bruder. Ja. Aber ich bin komplett bei dir. Auch nicht, dass das jetzt wieder falsch ankommt mit Tattoos. Für mich wäre es völlig okay, wenn mein Anwalt ein Gesichtstattoo hatte. Ich sagte damit nur, dass die Gesellschaft dafür bereit ist.
Ich weiß, was du meinst.
Und das ist ähnlich wie letztens zum Beispiel ging die Polizei an mir vorbei. Hochsommer, 40 Grad, lange schwarze Hosen. Da habe ich mich auch gefragt, so ey, ich würde einen Polizisten einfach aus Respekt auch ernst nehmen, wenn er eine kurze Hose anhätte. Das wäre für mich völlig in Ordnung. Ich verstehe nicht, warum die, klar, Uniform ist Uniform, also die müssen als Polizei erkenntlich sein,
ja.
Aber warum müssen die zu Tode schwitzen dabei bei 40 Grad? Das gleiche in den Büros mit allen möglichen Büroberufen, wo man Anzüge tragen muss. Ich verstehe es nicht. Es ist mir nicht erschließbar. Yes, das hat nichts mit der Arbeitsleistung oder mit der Qualität der Arbeit zu tun.
Ja, es ist ja teilweise schon bei Aushilfsjobs, die irgendwie Schüler machen oder so, dass gesagt wird so, ja, aber es dürfen keine sichtbaren Piercings oder Tätowierungen sein. Und du denkst dir so, warum?
Das ist völlig diskriminierend eigentlich, ne?
Ja, ich würde es jetzt nicht mit diskriminieren in einen Topf werfen, aber es ist
doch.
Ja.
Natürlich ist es diskriminierend zu sagen, du darfst, wenn du hier als Schüler Praktikant beim Stadttheater arbeitest, darfst du kein Nasenpiercing haben. Warum nicht? Warum nicht? Also was akzeptiert, wenn ich, keine Ahnung, an der Drechselbank arbeite, dass ich dann vielleicht meinen 60 Zentimeter Nippelring rausnehmen sollte, weil die Gefahr besteht, dass mir der Körper abgerissen wird. Aber bei Sachen, wo es nur um Ästhetik oder empfundene Gesellschaftskonformität geht, ist doch totaler Bullshit.
Ja, das sehe ich genauso. Wie gesagt, für mich ist das ein Grund, warum ich, also ich würde es wahrscheinlich hinkriegen, wenn ich mich stark überwinden würde, aber freiwillig möchte ich nicht in einem Job arbeiten, wo mir zum Beispiel vorgeschrieben wird, was ich anziehe. Hätte ich ein Problem.
Du hast schon mal freiwillig nicht in einem Job gearbeitet, in dem dir vorgeschrieben wurde, was du anziehst.
Ja, 3 Monate.
Ja. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der ein gutes Nettogehalt aufgegeben hat, um endlich wieder T-Shirt tragen zu können. Das finde ich wahnsinnig charmant.
Ja, für seine Überzeugung gerade stehen.
Das ist gut.
Ja.
Das ist gut.
Apropos für seine Überzeugung gratis stehen.
Jetzt kommt eine Überleitung. Oh, ich spüre eine Überleitung.
Schön, ne? Goldene Brücken.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Elon Musk.
Das ist meine Überleitung. Mayonnaise. Ja. Meine lieben Freunde, Mayonnaise.
Elon Musk.
Der Mann. Elon Muskatnuss, ja? Kennen den alle. Müssen wir erst sagen, wer das ist. Doch, mittlerweile kennen wir
den. Den kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Also,
Visionär, Multimilliardär.
Genau, der Mensch, der hinter Narzisst. Tesla steht, SpaceX. Wie heißt nochmal das Ding mit der Röhre?
Hyperloop?
Hyperloop, genau. Hyperloop, also hinter all diesen Dingen steht Elon Musk. Warum komme ich auf den? Der stand in den letzten Tagen in der in der Presse, weil er viel getwittert hat und damit seinen Börsenkurs ein bisschen beeinflusst hat.
800 Millionen, das muss er erst mal hinkriegen.
Ja, die hat er verloren, aber nicht wegen einem Tweet, sondern wegen Rumgeheule in der New York Times, glaube ich, oder?
Ach stimmt, weil er gesagt hat, dass er nicht mehr pennen kann ohne Schlafmittel.
Ja, genau. Und ich finde das sehr interessant, weil meine Freundin hat 2 Tesla-Aktien.
2?
Ja.
2 Tesla? Was ist denn eine Tesla-Aktie wert?
Ich glaube 200 Dollar oder so um den Dreh. Ja.
Also ist sie Kleinstaktionärin?
Ja, Großaktionärin.
Nein, die gehört faktisch ein Becherhalter von dem Tesla-Fahrzeug.
Ja, so in etwa. Also das ist jetzt auch nicht, um irgendwie Geld zu scheffeln oder so, sondern eher, weiß ich nicht, weil man von dem Produkt oder von der Firma überzeugt ist. Ich hätte auch damals, wenn ich irgendwie Geld übergehabt hätte, tatsächlich eine Tesla-Aktie oder 2 oder 3. Also Gewinn machst du damit nicht, ne? Verlust aber auch nicht. Es ist eher so Geld parken. Also wie ein Sparschwein im Wesentlichen. Ich meine, die Tesla-Aktie, die hüpft jetzt hin und her, aber das macht dann irgendwie, wenn du 2 Aktien hast, ist das plus minus 20, 30 Euro. Ne? Also das ist halt nicht die Welt.
Elon Musk ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schräge, ich habe die Biografie letztens gelesen. Der kommt ja aus einer südafrikanischen, faktisch einer Mensa-Familie. Alle in dieser Familie sind hochbegabt. Muss mal die Mutter von ihm googeln. Bitte jeder, der uns zuhört, soll mal die Mutter von Elon Musk googeln. Wenn die nicht 1A aussieht wie ein weiblicher Bond-Bösewicht oder wie eine Böse aus, oder wie Cruella de Vil, die Böse aus 101 Dalmatiner. Alle in dieser Familie haben irgendwie einen Schuss nicht gehört. Die Eltern haben sich schon früh getrennt.
Oh ja, ich sehe gerade, die sieht wirklich aus wie aus einer 9.
Ja, es ist unfassbar. Die sieht auch nicht aus wie ein Mensch. Und er sieht eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr so richtig aus wie ein Mensch. Vor 15 Jahren sah er noch nach haarloser Informatiker aus. Gib mal Elon Musk Before He Was Rich ein. Da lachst du dich kaputt. Da hat er nämlich 3 Haare auf dem Kopf. Das ist ja alles nachgepflanzt worden. Wiegt ungefähr die Hälfte. und sieht also nicht annähernd so fit aus wie
krass.
Das heute. Ja, ja, krass, ne? Elon Musk sah mal ganz anders aus. Da war er noch mit seiner ersten Frau verheiratet, der immerhin 6 Kinder gemacht hat. Und sie, glaube ich, beim 6. Kind haben die sich, das muss man sich mal vorstellen, genau. Ich glaube, er hat, in der Biografie steht, sie haben sich beim 6. Kind zu einem Abendessen verabredet. Da war sie schon schwanger. Und da hat er irgendwie eine Liste mit, ist ein bisschen her, als sie gelesen habe, hat er eine Liste mit Bedingungen vorgelegt, die sie zu erfüllen hat, wenn sie weiter verheiratet sein wollen. Und dann hat sie das nicht unterschrieben und am nächsten Tag hat sie Scheidung bekommen.
Ja, aber...
Danach hat er 3-mal hintereinander die gleiche Frau geheiratet, Tallulah Riley, jeweils immer für 1 Jahr. Der Typ muss komplett einen an der Murmel haben, das muss man einfach mal sagen. Also
ja,
visionäre Schaffenskraft.
Ich wollte gerade sagen, du weißt ja nicht, was dahinter steht. Man steckt ja nicht drin. Ne? Hat er diese Biografie selbst geschrieben oder hat jemand anders die?
Die Biografie hat er natürlich nicht selbst geschrieben. Die hat einen Beobachter geschrieben, der sich mit ihm zum Abendessen getroffen hat. Und allein dieses Protokoll dieser Abendessen mit dem sind so strange, weil er so komplett anders funktioniert als alle anderen Menschen, weil der völlig, wie soll man sagen, Höflichkeitsfloskeln oder der normale Umgang, den er untereinander pflegt, mit ihm völlig unmöglich sind, weil dem eigentlich, weil er gar nicht wie ein Mensch rüberkommt, sondern wie jemand, der irgendwie auf die Erde geschickt wurde. Es gibt doch, ist das L. Ron Hubbard? Es gibt ein Science-Fiction-Buch, in dem die Hauptfigur Elon heißt und auf die Welt geschickt wurde, um die Menschheit zu erlösen. Ich muss mal nachschauen, von wem das war. Sogar ein sehr bekannter Science-Fiction-Autor. Und das ist natürlich ein extrem skurriler Zufall, dass das Kind Elon heißt. Und er selbst, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich überlege gerade. Also hier, Ron Hubbard war ja der Scientology. Ne?
Das ist der Scientology-Heini.
Das ist der, genau. Der. Man könnte jetzt sagen
das
Spinner,
wäre dann keine
man könnte
sehr
aber
gute
auch, man könnte sagen Spinner, man könnte aber auch sagen genialer Geschäftsmann.
Genialer Geschäftsmann, auf jeden Fall. Das kann man über Elon Musk auch sagen. Ich frage mich halt immer nur, also die Frage, die jetzt im Spiegel gestellt wurde, wann verbrennt der so? Wann ist vorbei? Ne? Weil der hat ja 3 Firmen gegründet, gegen jegliche Marktkonventionen, hat eine Internetbezahlungsplattform gegründet, hat Milliarden damit verdient, hat dann gesagt, ich fliege alleine ins All.
Das war PayPal,
die NASA,
ne?
Seit ewigen Zeiten, PayPal, genau. Und was die NASA seit ewigen Zeiten für absurd gehalten hat, dass irgendeine Privateigentümer es schafft, Flugzeuge, also Raumschiffe ins All zu bringen. Mittlerweile ist er der Erste, der es hingekriegt hat. Das ist ja... Die Raumfahrt hat ja vor 40 Jahren alle vor den Fernseher gebannt. Mittlerweile interessiert es irgendwie niemanden mehr.
Ja, es geht, ne? Also wenn du sowas wie, jetzt hier Alexander Gerst zur ISS, da hast du auch wieder ein bisschen Medienecho gehabt.
Ja, aber künstlicher Hype, unser Astro-Alex, weißt du, aber irgendwie so richtig.
Ich glaube schon, dass der in Deutschland eine Menge Leute begeistert und so, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit der Zeit, also mit den 60ern oder so, mit dem Race to Space. Das ist halt eine komplett andere Geschichte gewesen. Ne? Also
und was Musk ja jetzt geschafft hat, ist Raumschiffe ins All schicken, Versorgungsschiffe zurückkehren lassen.
Also die Booster, ne? Von den
Booster,
Raketen.
Ja, aber genau. Also das, was am teuersten ist, ne? Und hat damit ja unfassbar so gesehen revolutioniert, wie wir ins All reisen. Und
also sagen wir so, war der Erste, der seit Jahrzehnten da mal wieder Geld hingehauen hat, ne? Also da Geld hingesteckt hat, das mal wieder anzuschieben, weil das öffentliche Interesse an Weltraum ist halt seit der Mondlandung exponentiell abgeflacht, ne?
Definitiv.
Das,
ja. Leider. Glaubst du, dass der irgendwann, dass die Strähne irgendwann enden wird? Jetzt Tesla hat Produktionsprobleme, die wollen ja jetzt ein marktfähiges Auto auf den Markt bringen, was der Normalbürger fahren kann, was nicht 200.000, 300.000 Dollar
Model
kostet.
Model 3,
genau. Und glaubst du, er wird vor die Wand fahren oder er wird das hinkriegen?
Ich kann sowas schlecht einschätzen, aber ich glaube, dass sie es hinbekommen. Also die haben ja ihr Produktionsziel letztens tatsächlich mal erreicht mit diesen 5.000 Autos pro Woche, die sie produzieren wollten. Natürlich gibt es immer noch Probleme. Ich glaube, dass das Revolutionäre eigentlich an dieser ganzen Tesla-Geschichte ist ja, dass sie versuchen, den Prozess möglichst stark zu automatisieren, dass halt die Produktionskosten sinken. Und man muss es ganz, ganz deutlich sagen, so viel man da Gemecker hört, gerade aus der deutschen Autoindustrie hörst du natürlich Gemecker ohne Ende, weil der die einfach mal bloßgestellt hat, und zwar massiv mit dem Tesla. In Deutschland zum Thema Elektromobilität, was hatte man hier? Ne? BMW i3 oder i8, sind aber, also der i8 ist nicht bezahlbar, das ist halt so eine Luxus, also ein Luxusschlitten, genau wie ein Tesla Model S. Und der i3, der hat irgendwie eine Reichweite von 150 Kilometer oder so, und es wurde die ganze Zeit gedacht, ja, nee, ein ordentliches, also ein Elektroauto mit einer Reichweite wie ein Benziner kann man nicht bauen, und der Mensch hat es einfach gemacht, ne? Also so ein Tesla hat irgendwie 400 Kilometer Reichweite, und mit den Superchargern ist der in einer halben Stunde irgendwie wieder auf 80% geladen, und du kannst mit dem Ding Fernreisen machen, ohne Probleme, also du kannst ohne Probleme vom Ruhrgebiet bis nach Italien fahren mit dem Teil.
Und wenn man realistisch ist, werden wir auf lange Sicht um Elektromobilität sowieso nicht herumkommen. Ne? Das ist ja, ich habe vor ein paar Tagen eine Talkshow gesehen, die fand ich ganz interessant. Da ging es unter anderem, Harald Lesch war da, hier der große Welterklärer, Dr. Harald Lesch, der wirklich aus meiner Sicht, ich kann das ja immer nur als ein Otto-Normalbürger beurteilen, ein sehr kluger Kopf ist und ein sehr guter, zumindest jemand, der sehr anschaulich machen kann, wo die Probleme liegen.
Ja, der macht das sehr
und
nett.
Der hat länger über den Klimawandel gesprochen, und dann habe ich lustigerweise vor ein paar Tagen auf Twitter was entdeckt. Da war ein Zeitungsartikel, glaube ich, aus der New York Tribune von 1902, also vor 106 Jahren, hat die New York Tribune schon darüber berichtet, dass das massive Verbrennen von Kohle dazu führen wird, dass die Atmosphäre sich erwärmen wird und dass die Auswirkungen dieser Atmosphärenerwärmung absolut also nicht vorhersehbar sind. Und das ist 106 Jahre her, in der wir trotzdem weiter Kohle abgebaut haben, in der wir in Deutschland zum Beispiel den Kohleabbau sogar subventioniert haben, um Wählerstimmen zu kriegen. Das kann die SPD und die CDU, können sie einfach nicht mehr verhehlen. So, weißt du, die erneuerbaren Energien haben mittlerweile 400.000 oder 500.000 Menschen, die da arbeiten. Die Kohle hat 20.000 noch und wird trotzdem immer noch aufrechterhalten. Das ist ja, der Braunkohletagebau findet ja zum Beispiel immer noch statt.
Ja, und das ist also Kohleabbau und so ist in Deutschland auch stark subventioniert. Also es ist ja schwer irgendwie, also gucken wir uns den deutschen Steinkohlebergbau an, der wird dieses Jahr zu Grabe getragen. Also dieses Jahr ist das letzte Jahr des deutschen Steinkohlebergbaus.
So leid mir das für die Kumpel tut und für die ganze Kultur, die das umlabert. Ich meine, ich komme aus der größten Steinkohlestadt, die es überhaupt im Ruhrgebiet gab. Gelsenkirchen, aber wenn man ehrlich ist, ist es schon lange bekannt, dass es eine sehr schädliche, ähnlich wie die Atomenergie, eine extrem schädliche Industrie ist, und die Auswirkungen werden unsere Enkel und unsere Urenkel zu spüren bekommen. Ja. Und man hat ewige Jahre nichts dafür getan, erneuerbare Energien
in den Stadt zu trotzdem bringen. Trotzdem hast du Lobbyisten und in der Politik Politiker oder auch Menschen, die sowas wie den Klimawandel hinstellen zu, ja, kann sein, könnten wir mal drüber diskutieren. Und wenn du dir die wissenschaftliche Community anguckst, da ist nichts mit, kann man mal drüber diskutieren oder ja, könnte sein, sondern das ist seit Jahren, ist das Fakt, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Und dann hast du so Spinner in den USA zum Beispiel wie Trump oder so, die halt sagen, nee, gib es nicht. Oder bei uns in der AfD hast du ja auch Leute, die sagen, nee, Klimawandel, gib es nicht. Das ist so,
eins meiner Lieblingsvideos des letzten Jahres, wie Trixi von Storch sagt, dass die Sonne doch einfach mal ein bisschen weniger scheinen sollte. Es ist sehr
aber,
traurig.
Ne, gerade was solche Sachen angeht, es ist halt leider nicht immer alles rational, was entschieden wird.
Das hat ja auch was damit zu tun, dass wir unsere Politiker nur mal für 4 Jahre wählen. Wir wählen Menschen für kurze Abschnitte. Sie versuchen die Macht über diese 4 Jahre beziehungsweise darüber hinaus zu erhalten, indem sie kurzfristige Entscheidungen treffen, keine langfristigen Entscheidungen. Die Alternative wäre zu sagen, man wählt Menschen für viel längere Perioden, für 20, 25 Jahre. Das ist dann aber ein wahnsinnig undynamisches System.
Ich wollte gerade sagen,
dass der fast schon eine Art Diktatur gleichkommt, wenn du jemanden gar nicht mehr los wirst über 20 Jahre. Aber es gibt auch keine, ich glaube, dass das Demokratiesystem, wie wir es im Moment haben, gar nicht funktionieren kann, weil die Politiker, die über Themen entscheiden müssen, zu 95% von dem Ressort keine Ahnung haben, über das sie entscheiden. Die haben Ahnung von ihrem Bereich, haben aber sehr wenig Ahnung von den anderen Dingen, über die sie abstimmen müssen.
Deswegen
finde ich eine geordnete Technokratie viel klüger.
Ja, ich weiß ich nicht. Ich finde, bei der Demokratie, wie wir sie jetzt haben, es läuft nicht alles ideal, aber es ist das Beste, was wir aktuell haben.
Ja,
und es ist immer noch besser als alles andere, was wir sonst haben. Das ist also, es ist ähnlich wie das Peer-Review-System in der Wissenschaft. Da sagen wir auch, das ist nicht ideal, das hat halt Macken und jede Menge Punkte, über die man meckern kann, aber wir haben nichts Besseres. Das ist, ich glaube auch eher, dass das gar nicht so ein sehr politisches System ist, weil die Politik einzelner Länder heute nicht mehr, also Ich habe das Gefühl, dass die Politik einzelner Länder gar nicht mehr so viel Gewicht oder Bedeutung in der weltweiten Politik hat oder in der weltweiten Art, wie wir mit Problemen umgehen, weil durch Internet und schnellere Kommunikation ist alles, was wir haben, globaler geworden. Also Globalisierung nicht nur in den Märkten, sondern auch in der Information, in der Politik. Die Menschheit an sich muss mal irgendwie die Kurve kriegen. Und wenn man so Nachrichten hört, wie jetzt, weiß gar nicht, ob es heute oder gestern war, dass Trump hier in den USA das neue das Militärbudget auf 700 irgendwas Milliarden?
Space Force, ja, endlich.
Überleg mal, allein die USA, ne, ballern 700 Milliarden in ihren Rüstungsetat für ein Jahr, ne? Um mal so eine Größenordnung zu bekommen, was das bedeutet, wie viel Kohle das ist, ne? Eins der teuersten und größten Physikexperimente oder naturwissenschaftlichen Experimenten, die Menschheit je gebaut hat, der Large Hadron Collider, ne? Also dieser riesige Teilchenbeschleuniger, über den häufiger mal berichtet wird, ne? Wie er am Anfang auch gerne mal von so Verschwörungstheoretikern genannt wurde, die Weltuntergangsmaschine.
Du meinst, wo die Gefahr bestehen, also wo ursprünglich gesagt wurde, es würde die Gefahr bestehen, dass die Welt untergeht.
Schwarze Löcher, ja, Mumpitz. Dass
die schwarze Löcher auf der Erde entstehen.
Also diese riesige Maschine.
Mumpitz.
Ne, das
finde ich auch geil. Schwarze Löcher, Mumpitz.
Also
Mumpitz.
Das muss man sich überlegen. Diese riesige Maschine, ne, die eins der teuersten Experimente der Welt ist, hat in etwa 3 Milliarden gekostet.
Aber 700 Milliarden für Space Force.
Ja, genau. Aber 700 Milliarden eines einzigen Landes in die Rüstung. Der LHC ist ein internationales Projekt. Ne? Also Ähnliches gilt für Fusionskraftwerke, also Erforschung von Fusionskraftwerken wie dem Wendelstein oder Ähnlichem. Also die Idee, aus Fusion Energie zu bekommen, also aus Kernfusion, das sind die Prozesse in der Sonne nachzubilden und daraus Energie zu gewinnen, das wäre potenziell eine saubere Energiequelle und die auch fast unerschöpflich ist. Da investiert die Weltgemeinschaft nur einen Bruchteil von dem, was Deutschland zum Beispiel in seinen Rüstungsetat hämmert.
Warum?
Ja, das ist die Frage. Warum? Warum ist das so? Warum kriegen wir es als Menschheit nicht hin,
Interessen.
Ja, Lobbyismus. Irgendwie mal alle an einem Strang zu ziehen? Das weiß ich nicht. Angst?
Ja, das hat was mit der, das hat letztens jemand, irgendein Kolumnist, die Jetzt-Besoffenheit genannt. Die Leute sehen die Auswirkungen der Sachen nicht direkt. Und beispielsweise alles, was jetzt Nachhaltigkeit betrifft, Energiewende etc., das sind immer Auswirkungen, die erst in 100 Jahren wirklich bedeutsam sein werden. Ja. Dafür interessieren sich die Leute nicht. Die Leute wollen jetzt ihren Burger haben. Das ist leider so. Das hat was mit uns Menschen zu tun und unserer Veranlagung, glaube ich. Dass wir im Endeffekt nicht in der Lage sind, zumindest nicht als Gemeinschaft, über den Tellerrand unseres eigenen Lebens hinauszuschauen.
Ja. Es sei denn,
obwohl es so simpel wäre. Also ich meine, niemand, der Kinder hat, und viele, die uns jetzt zuhören, haben Kinder, möchte, dass die Erde in 50 Jahren komplett im Arsch ist. Ah. Nicht mehr bewohnbar, heruntergekommen, dass die Flüchtlingsströme größer werden, weil die Menschen überhaupt keine Felder mehr bewirtschaften können. Das wollen sie alle nicht, aber irgendwas dafür ändern wollen sie halt auch nicht.
Ja, und nicht mehr das irgendwie das Hackfleisch für 2,99 bei Lidl kaufen, wäre zum Beispiel mein Anfang, aber das ist halt was auch, weiß nicht, man fühlt sich als einzelne Person, glaube ich, irgendwie ohnmächtig, was daran zu ändern. Weil
du die Auswirkung deiner eigenen Handlung, ja, also ob du dir jetzt ein Steak für, oder ob du dir nur noch Bio-Hackfleisch kaufst oder überhaupt kein Hackfleisch mehr oder nicht,
ja.
Die Auswirkung ist halt marginal oder nicht vorhanden,
ja. Aber
die Gemeinschaft macht's und
ja.
Dieser Wandel existiert halt irgendwie nicht.
Ja.
Der wird erst geschehen, wenn die Probleme zu groß werden und dann ist es zu spät.
Und das wird noch dauern. Also ja. Ne, unsere Generation wird es, glaube ich, nicht mehr miterleben, dass es ernsthaft
Gott
problematisch wird.
Gott ja. sei Dank.
Aber unsere Kinder, wenn wir mal Kinder haben.
Lehnt sich zurück und zündet einen Eukalyptusbaum an. Ja, es ist traurig, aber es ist so. Aber wir sind ja hier auch nicht im Betroffenheitspodcast.
Nee, ich wollte gerade sagen, wir müssen mal die
Kurve kriegen. Wir müssen die Stimmung heben, Reinhard. Wir müssen jetzt zurück. Ja. Wir müssen zum Aufreger der Woche kommen, unserem Endthema. Was ist dein Aufreger der Woche? Du sagst es wieder, du hast dir nichts ausgedacht. Ne?
Nee, ich kann
Reinhard.
Ich kann höchstens, ja, ich bin nicht gut vorbereitet. Ich kann höchstens Ich habe mir vorgenommen, mich weniger aufzuregen, wie du ja schon gesagt hast.
Das ist aber total schlecht für den Aufreger der Woche. Das ist geradezu kontraproduktiv für unser Projekt, der Aufreger der Woche. Wir wollen ja jetzt nicht die Entspannungsgeschichte
erzählen. Aber zum Beispiel Bahnfahren ich war gestern mit der Bahn unterwegs, das hat super funktioniert. Ich bin ohne Probleme von Neustadt nach München gekommen und in der DB-Lounge in München gab es sogar gratis Eis.
Das ist ja, das ist wirklich,
okay, der Auto,
kein Aufreger.
Okay, der Autohändler, bei dem ich danach war, der hat mich erstmal eine Stunde da warten lassen und ich musste nochmal nachfragen, ob ich denn vergessen worden wäre, bis
Nein,
sich jemand um mich
arm
kümmert.
Aus. Das kann dir ganz, ganz normal erklären, woran es liegt. Du bist, da sprachen wir vorhin mindestens mit einem Gesichtstattoo. Es ist exakt so. Ich war mal, als ich schon in der Lage war, mir ein Auto zu kaufen, das kann ich sogar noch sagen, ich war in Münster bei einem Händler für ein Hybridauto. Und dann saß ich draußen vor der Tür von seinem Büro, obwohl wir einen festen Termin hatten, es war tiefster Winter und er tippte auf seinem Computer rum. Und als er nach 20 Minuten das zweite Mal klopfte, sagte er, ja, ich weiß, wir haben einen Termin, aber ein bisschen gedulden müssen Sie sich. Und da wusste ich schon, okay, Prio A habe ich hier nicht.
Ja.
Und dann habe ich ihn gefragt, ja, entschuldige, ich wollte ja eigentlich nur die Probefahrt machen mit dem Wagen. Und er sagt, wollen Sie den nur fahren oder wollen Sie den auch kaufen? Ich habe schon gedacht, du bist ein ganz billiger Schwanz. Selbst wenn er mir umsonst zu dem Zeitpunkt gegeben hätte, hätte ich ihn nicht mehr genommen. Aber da habe ich gedacht, okay, ich möchte ihn vielleicht kaufen, wenn ich ihn gefahren habe. Ach so, sagt er. Und dann steigen wir in diesen Wagen ein, fahren vom Hof und er ruft uns noch hinterher, der hat übrigens keine Winterreifen drauf. Was natürlich für eine Probefahrt im tiefsten Winter, es lag Schnee, absolut ideal war. Wir fahren vom Hof, fahren 100 Meter bis zur nächsten Ampel, Motor aus, weil Sprit alle. Er war auch nicht betankt.
Ach Gott.
Dann habe ich ihn da stehen lassen, einfach haben wir ihn auf den Seitenstreifen geschoben, bin ich zurück zum Autohaus gegangen, habe den Schlüssel abgelegt, habe gesagt, ich glaube, der wird nichts, aber Sie könnten ihn da vorne abholen, wenn Sie Lust haben, ihn zu befüllen mit einem Benzinkanister. Oh, der war gar nicht befüllt. Da habe ich gedacht, Alter, was für ein widerlicher Wichser. Nur weil ich hier wie ein normaler Mensch reinkomme, irgendwie erst Mitte 20 war und nicht aussah, als wenn ich mir den Wagen leisten kann, wurde ich behandelt mit einer herablassenden, ekelhaften Art, wo ich gedacht habe, muss ich mir hier vorher einen Anzug anziehen, damit er sich vorstellen kann, dass mein Papa mir mein Auto nachher kauft.
Ja, genau so, exakt so habe ich mich,
widerlich.
Genau, exakt so habe ich mich gestern gefühlt, als ich da war und sagte, hier, ich würde gerne dieses Auto abholen. So, ja, setzen Sie sich davon mal hin, der Herr Sohns ist gerade in einem Termin, der kommt gleich. Und eine Stunde später nochmal nachgefragt, dann kam dieser Typ irgendwann kurz an und meinte so, guten Tag, Sie wollten ja eigentlich ich hatte mir den Termin um 2 gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, ich war um 2:05 hier. Ja, ich hatte mir dafür eine Viertelstunde eingeplant für die Übergabe. Das dauert ja eigentlich nicht so lange. Da dachte ich mir auch schon so, boah, du Arsch. Natürlich dauert das länger als eine Viertelstunde. Allein schon irgendwie Papierkram ausfüllen und so. Und der hat mich dann nochmal aufs Abstellgleis gesetzt quasi und meinte, der Mitarbeiter XY macht das fertig und kommt dann gleich. Dann habe ich nochmal eine halbe Stunde da gesessen. Ich fand es unglaublich unverschämt. Also wirklich krass.
Aber du hattest den Wagen schon gekauft?
Ja, im Grunde ja.
Also sie hatten dich schon im Sack, okay.
Ja, also beziehungsweise an dieser Stelle, ich habe den ja nicht in diesem Autohaus gekauft, sondern dieses Autohaus war Dienstleister, nur für die Übergabe quasi. Das ist ja ein Leasingfahrzeug, das der Leasingfirma weiterhin gehört.
Das ist, es ist trotzdem, also der Umgang in Autohäusern, das ist eine bornierte Kackbranche, vollgepuzzelt mit Typen, die zu unseriös sind, um Immobilien zu vermakeln. Ich finde wirklich, also Autohäuser, das ist so die Sammelstelle alles Schlechten. Ich habe noch nie in einem Autohaus mich angenehm
gefühlt. Ich würde die Leute jetzt nicht so pauschal verurteilen.
Doch, alle. Natürlich nicht alle, aber... Nein.
Aber ich hatte
Autohäusern sind bisher durchgehend negativ gewesen.
Ich hatte tatsächlich immer ein ähnliches Erlebnis in Köln bei einem, ich weiß nicht mehr, was war es, Dacia-Händler. Ich hatte ja lange überlegt, was für eine Art von Auto möchte ich mir zulegen. Meine Maxime war tatsächlich so, ich möchte ein Auto, das mich von A nach B bringt, eine Klimaanlage hat und so billig ist wie möglich. Weil, ja, ich, mir ist es
ich
halt.
Ich hätte gerne eine Pampelmuse mit
mir,
Fenster.
Mir ist es halt echt scheißegal, was für ein Auto ich fahre. Ist mir vollkommen egal.
Mir auch, ist ein Gebrauchsgegenstand.
Genau, ist für mich auch ein Gebrauchsgegenstand. Und mir war es halt wichtig, dass das Ding billig ist, weil ich verdiene halt nicht Unmengen von Geld, sondern ich möchte von A nach B kommen. Und ob ich dabei einem, also ob ich ein Auto fahre, das irgendwie 200 Spitze fährt oder eins, das 120 Spitze fährt, ist mir vollkommen egal. Ich möchte nur von A nach B kommen und das im Sommer, ohne mich tot zu schwitzen, nach Möglichkeit. Fände ich super. Ne? Dann war ich halt bei dem Dacia-Händler in Köln und habe da auch gesagt, schönen guten Tag, ich hätte Interesse an einem Dacia Sandero, das ist der billigste Neuwagen, den es in Deutschland gibt. Warum Neuwagen? Weil ich in den letzten Jahren ein Auto immer maximal 2 Jahre hatte, bis es verreckt ist, weil ich dann doch
ein bisschen
zu viel gefahren
ist. Man muss dazu erzählen,
dass
das letzte Mal, als du mich mit einem Auto abgeholt hast, einem Smart, der schon wirklich aussah wie ein Toaster. Also der war wirklich nicht gepflegt worden. Und wir da einstiegen, du den Motor steigst und sagst, warte mal, muss mal kurz erledigen. Gehst nach vorne, machst die Motor, das ist kein
hinten,
Witz.
Machst der Motor ist hinten.
Machst hinten den Dings auf, wo der Motor liegt, und haust mit so einem Stahlstab 5-mal auf irgendwas drauf.
Der Anlasser hing.
Reinhard, das ist einfach, als ich sagte, ich würde auch jedes Auto fahren, meinte ich damit aber nicht, bring uns um.
Okay? Dieser Smart hat mich in 2 Jahren über 50.000 Kilometer weit gefahren.
Aber es ist einfach nicht gut, wenn man auf einen Anlasser drauf
hat. Nein, es ist
nicht gut. Dermaßen
das
unseriös.
Ja, das ist ja auch der Grund, weil ich jetzt, also ich bin mittlerweile ein bisschen mehr unterwegs, weil ich auch für meinen anderen Podcast, den ich aufnehme, den machen wir zwar auch meistens remote, aber ich fahre auch gelegentlich mal ins Ruhrgebiet wieder, um den halt zusammen aufzunehmen. Wir haben Ende des Jahres unsere Tour, die wir machen, da bin ich halt auch ein bisschen unterwegs. Und hier in Neustadt ist ein Auto auch von Vorteil, weil die Strecken halt doch ein bisschen weiter sind. Ist halt keine Stadt, wo man mal eben irgendwie in den Bus oder in die Bahn steigt. Ist halt nicht Köln. Auf jeden Fall hatte ich deshalb gesagt, okay, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand und möchte ein ordentliches Auto und das bitte nach Möglichkeit.
Was habe
so billig
ich für dieses Fahrzeug zu investieren, hast du gesagt.
Ja, also ne, das Günstigste, was geht, bin dann auch zu diesem Dacia-Händler gegangen und habe gesagt, schönen guten Tag. Ich hätte gerne ein Angebot für ein Sandero Basismodell mit einer Klimaanlage.
Ich bin arm. Ich bin sehr arm, aber ich hätte trotzdem gerne ein Auto.
Ich will halt nicht viel Geld dafür rauswerfen. Ne?
Im Fall eines Unfalls möchte ich, dass der Hase überlebt, der mir vor die Motorhaube gelaufen ist, aber ich nicht.
Und das ist ja auch Bürokratie ohne Ende, wenn du da irgendwie dann noch versuchst, das irgendwie steuerlich möglichst günstig zu machen. Auf jeden Fall war ich da, habe dann ein Angebot bekommen von dem Herrn, der mich tatsächlich dort auch herablassend bis zum geht nicht mehr behandelt hat. Also
beim Dacia-Händler, also ich meine, du warst ja jetzt schon nicht, also du warst ja jetzt schon im Auto,
ja,
Haus, in dem eher Leute vorbeikommen, die sagen, meine Kasse ist jetzt nicht so riesig.
Ja, die verkaufen ja nicht nur Dacia, sondern auch andere. Auch für ein Dacia kannst du 20.000 Euro hinlegen. Ne? Aber Dacia Sandero, der billigste, kostet irgendwie, ich glaube, 7.000 Euro als Neuwagen.
Krass.
Ne, mit einer Klima drin bist du dann irgendwie bei 8 oder 9. So knapp. Und hab mir von dem Angebot gegeben lassen und der meinte dann so, ja, Lieferzeit ist ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr?
Ein halbes Jahr, genau.
Hast du ihn gefragt, ob er zufällig noch in der DDR lebt?
Lieferzeit.
Ob er dir noch ein paar Ostbananen dazulegen kann? Der Kofferraum
liegt daran,
voller Bananen?
Das liegt wohl daran, dass diesen Wagen niemand als Basismodell kauft, ne? Sondern dann halt irgendwie mit Vollausstattung für 12.
Du willst mir ernsthaft erzählen, dass Dacia nicht irgendwo in der Lagerhalle 50 nicht voll ausgestattete Dacia Sandero stehen hat?
Ich weiß es
ein
nicht.
Halbes
also
Jahr dauert?
Zumindest hat mir dieses Autohaus nichts Besseres anbieten können. Und,
vielleicht war der auch ein Pimmel, der Typ.
Insgesamt war das auch, also ne, dafür, dass ich dort nennenswert Geld lassen wollte, für die wahrscheinlich zu wenig Geld, wurde ich tatsächlich nicht sehr freundlich behandelt, sondern eher so, ja, wenn es sein muss, hier ist ihr Angebot und noch eins mit einer anderen Konfiguration, ja, ich guck mal und also fand
das Geilste, was ich je erlebt habe in Sachen Autohaus, war, als ich mein letztes Auto gekauft habe. Da habe ich nämlich einen Freund meines Schwiegervaters mitgenommen. Und der ist der größte Schrauber, der je gelebt hat. Der Typ renoviert in seiner Garage seit 40 Jahren Oldtimer. Der hat bei ThyssenKrupp die Großmaschinen, die Großfahrzeuge repariert und der lebt für Autos. Und der war früher Rennfahrer, der weiß alles. Und der ist halt auch so eine geile Ruhrpott-Schnauze, so total geradeaus, total herzlich, mega geiler Typ. Und dann habe ich den mitgenommen, Herr Becker heißt er. Ich habe gesagt, Wolfgang, kannst du bitte mitkommen? Und dann hat Wolfgang uns begleitet zu einer Niederlassung, Autohaus-Niederlassung. Da kam natürlich gleich Knilchi McKnilch in seinem Anzug an und erzählte uns irgendwie allen, ja, wir haben das Modell und hier. Und ne, ich interessierte mich für einen exakten Wagen, irgendwie Unfallfahrzeug, Jahreswagen, bla bla bla. Und er wollte mir dann halt erzählen, so der Preis. Und dann hat Wolfgang sich erstmal so auf richtig doof gestellt. Ne? Also erstmal so getan, hier so ein bisschen rumgeklopft und gegen den Reifen getreten und so. Und der Typ roch schon, oder sagen wir, der Autoverkäufer hatte schon das Gefühl, okay, den kriege ich heute abgesetzt und zwar zum Höchstpreis. Hier wird gar nichts, weil wir fragten gleich, ob man an dem Preis noch was machen könnte. Und man kann im Autohaus immer an dem Preis noch was machen.
Ja, ja, also zahlt niemals das, was dran steht.
Und dann hat er den, also so unfassbar auseinandergenommen. Man sah nur, wie der Typ am Schwitzen war, ne? Und hat irgendwelche Fachfragen gestellt zu dem Getriebe, die ich noch, keine Ahnung, ob irgendein Zahnriemen, ob der schon so und so und ob der in diesem Fertigungsverfahren oder in einem anderen Fertigungsverfahren, du sahst wie der Typ die ganze Zeit so, ja, da müsste ich dann nochmal mit der Zentralstelle, das weiß ich jetzt, also da muss ich mal nach, ja, und dann hier, und dann fing er irgendwie an, hatte er noch so ein Lackmesser dabei, packte auf einmal den Lackmesser aus und guckte überall, ja, der Schaden war ja doch ein bisschen größer, hier war doch auch ein Schaden. Und nachher haben wir, glaube ich, 7.000 Euro weniger bezahlt für das Auto. Am gleichen Tag noch. Haben wir dann irgendwann, als der Typ da gar nicht mehr konnte, hat er gesagt, ja, ich würde den jetzt trotzdem auch verkaufen. Wir können damit den Preis vielleicht nochmal.
Es ist erstaunlich, was da an Marge drin sein kann. Man muss dazu sagen, ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Autoverkäufern. Einmal die wirklich abgezockten, die wirklich mies sind, aber auch Leute, die da tatsächlich enorm unter Druck stehen, um irgendwie, also weiß ich nicht, die müssen pro Woche, weiß ich nicht, drei Fahrzeuge verkaufen, weil sie im Wesentlichen von der Provision leben.
Basiert. Ja, natürlich ist es auch ein unbarmherziger Job und ich will auch niemanden abcanceln so. Das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht auch einfach unsexy, da zu arbeiten und wahrscheinlich oft schlecht bezahlt, wenn man nicht genug verkauft. Und damit man genug verkauft, muss man teilweise halt auch Mist erzählen wahrscheinlich. Aber trotzdem war es war schon ein genussvolles, also.
Ja, glaube ich.
Es war irgendwie einfach schön zu sehen, wie das dann anfing auszupacken und immer mehr und meine Güte, toll. So Fachmänner bei der Hand haben.
Ja, ist schön,
das müsste
ne?
man in allen das im Leben haben. Stell dir mal vor, du würdest irgendwie im Amt oder so immer so einen Fachmann dabei haben. Reinhard, jetzt sind wir aber leer geredet.
Ich glaube, für heute reicht.
Für heute reicht's. Ne? Wir kommen zum Finale unseres großen. Wir singen jetzt noch unseren Abschiedssong. Liedermeier-Würstchen-Song. Das wäre geil.
Ich würd dich jetzt gerne noch fragen, ob du mal gesungen hast. Also, okay, wir sind schon eine Stunde dabei, aber die 5 Minuten haben wir noch. Musstest du in der Schule oder so mal singen?
Ja. Ich habe mal auf dem Schulfest in der Schule Let It Be gesungen. Und ich hatte so eine glockenklare Singstimme, als ich ein Kind war. Und dann hat ungefähr 3 Tage, bevor ich diesen Song beim Song and Dance Festival des Grillo-Gymnasiums Gelsenkirchen 1996 mit 12 performen sollte oder 13, hat meinen Stimmbruch eingesetzt. Und ich fange an mit Let It Be. Und dann brüllt einer aus der ersten Reihe, Lass It Sein heißt Let It Be, Bielendorf.
Das sind auch immer die ganz großen Momente, so die Schulkonzerte und so.
Hast du mal gesungen?
Ja, ich musste in der Schule.
Gott, wie süß. Ich kenne dich total gut als Knabenchor.
Ja, super, ne? Man hatte bei uns in der Oberstufe die Wahl.
Mathe-Abitur oder singen?
Nee, da hätte ich Mathe, also ich habe ja eh Mathe im Abitur genommen, weil ich das geil fand. Und damit auch, also damit nie Probleme hatte. Singen war da schon eine andere Geschichte. Man hatte bei uns die Wahl zwischen, was war das nochmal? Theater, also dass man in der Oberstufe Theater macht, inklusive Aufführung und so, Schulorchester, wenn man denn ein Instrument spielte, oder Chor.
Und da bist du ja in den Chor gegangen.
Da ich nicht gerne auf Bühnen stand zu dieser Zeit, habe ich gedacht, ah komm, nimmst doch den Chor, da gehst du in der Masse unter.
Haben sich aber nur 2 andere beworben und dann wart ihr ein Barbershop-Trio.
Nee, ich habe der Chor war gar nicht so klein, waren irgendwie 30 Mann oder so und Damen. Das Problem war nur, man wurde natürlich, was mir zu der Zeit damals, als ich klein und dumm war, noch nicht bewusst war, nach Stimmen aufgeteilt, ne? So Bass, Tenor und so weiter. Und ich wurde in den Tenor eingeteilt und wir waren 3. 3 Leute im Tenor. Und wenn dann mal einer krank war oder 2, hast du da auch gerne mal alleine eine Stimme gesungen. Das war ein bisschen unangenehm. Und was mir zu der Zeit auch noch nicht bewusst war, für die Benotung am Ende des Halbjahres wurde schön einzeln vorgesungen mit Klavierbegleitung und so. Ja. das war meine Core-Erfahrung.
Ich finde, wir beide sollten jetzt gemeinsam zum Abschied, zum heutigen Podcast, damit die Leute nochmal was haben, weil wir beide Jungs aus dem Pott sind, zumindest die erste Strophe des Steigerlieds singen. Ja? Das sollten wir jetzt mal tun. Eins, zwei, drei.
Moment. Ich muss.
Das kannst du ja, Junge, wenn du da nicht, also ganz ehrlich, wenn du beim Steigerlied nicht textsicher bist, dann, du fängst gerade an zu googeln.
Nein.
Wenn du beim Steigerlied nicht textsicher bist, dann möchte ich, dass die Stadt Essen dich sofort aus allen städtischen Büchern streicht. Dann lebst du wirklich, dann bist du nicht mehr in Essen geboren.
Ja, nein,
auf deinem Pass
wird
das durchgestrichen.
Es wäre mir nur sehr peinlich gewesen, wenn ich das jetzt nicht gekonnt hätte.
Gut, sehr schön. Eins, zwei, drei. Glück auf.
Der Steiger. Schön, kommt, den Text kannst du, aber die Melodie nicht, du Vollpfosten.
Den Text gar nicht. Und er hat sein helles Licht
bei der Nacht.
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht.
Oh Gott, ist das schlimm. Lass uns das an dieser Stelle beenden. Bitte.
Nein, wir stellen den Leuten einfach die Frage, ob sie Lust haben, in Zukunft uns noch mehr singen zu.
So, Textkanze, Melodie sollten wir wirklich
noch. Ich konnte
noch nie
Melodien.
Oh Gott.
Ich bin so ein Typ, der bei Saturn steht und sich Yesterday kaufen will und dann sagt so, das geht ungefähr so.
Yesterday.
Genau, Yesterday. I'm the Yesterday-Man.
Lass uns an dieser Stelle Schluss machen.
Wir werden albern. Wir müssen jetzt
genau,
Schluss machen.
Genau, wir hören uns in der Woche wieder.
Es hat uns sehr gefreut. Wir sollten noch ein, zwei Fragen beantworten vom geneigten Publikum. Es hatte nämlich zum Beispiel eine geschrieben, hey, ich habe mega viel Spaß dran gehabt, ich weiß aber nicht, warum. Was ist denn eigentlich das Thema des Podcasts?
Das Konzept oder so.
Was ist das Konzept? Wir haben keins. Ja. Ich habe auch gar keinen Bock auf Konzept. Wenn ich Konzept möchte, dann baue ich mir ein Haus oder so. Aber ich brauche kein Konzept.
Also sagen wir so, wir haben kein richtiges Konzept. Das ist der einzige Grund, warum ich das zeitplantechnisch hier überhaupt noch hinbekomme, weil ich hierfür exakt nichts vorbereiten muss.
Siehst du, das ist sehr gut.
Ja.
Eigentlich bereiten wir uns schon intensiv hier drauf.
Ja, natürlich.
Siehst du? Und wir danken euch allen beim Zuhören, fürs Zuhören. Und
Empfehlt uns weiter,
genau. Teilt diesen Podcast so viel ihr nur könnt auf euren Twitter, tweetet uns, stellt uns auf eure StudiVZ-Seiten. Nächstes Jahr möchten wir wir sind jetzt schon bei 100.000 Hörern angekommen und möchten gerne bei 1 Million Hörer ankommen. Das wäre mein persönliches Ziel.
Ich wäre schon froh, wenn es bei dem
100.000 Hörer. Und jetzt verabschieden wir uns von euch. Tschüss.